Wir versuchen von der Planung über die Umsetzung bis zum Betrieb das alles vom Tisch unseres Standortpartners zu nehmen, damit er sich mit diesem Thema, was nicht sein Kerngeschäft ist, ja nicht mehr beschäftigen muss.
Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche heute mit Tom Sauer, CEO von Zeitstrom. Ich bin André Eberhardt und Chefredakteur bei Immobilienmanager. ESG ist so ein bisschen das allumfassende Thema in der Immobilienbranche. Das hat auch die MIPIM letzte Woche gezeigt, wo ich war, dass ESG auch nach der Krise immer erhalten bleibt. Ja? Und auch Immobilie und Infrastruktur wird zukünftig immer mehr zusammengedacht werden. Ja? Also es geht weniger um die Assetklasse, die Büroimmobilie, die da irgendwo steht, sondern Mobilität spielt ein entscheidender Faktor. Auch die Verfügbarkeit von Mobilität, die natürlich im besten Fall auch noch nachhaltig erfolgen soll. Deswegen rede ich heute mit Tom Sauer, CEO bei Zeitstrom. Zeitstrom ist ein Anbieter für Ladeinfrastruktur und autarke Energielösungen mit Sitz in Berlin. Ich fange mit drei lockeren Einstiegsfragen an, damit wir auch dich ein bisschen besser kennenlernen, lieber Tom. Was wolltest du als Kind werden?
Oh, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe mir vorgestellt, das Weltall zu erkunden und zu erforschen und Raumschiffe zu bauen.
Oh, das finde ich gut.
Also war der Science Fiction sehr verbunden. Bin mit Stanislav Lem zum Beispiel aufgewachsen. Ja, und dann irgendwann in der Folge kam mir dann Raumschiff Enterprise, so eine Sache. Also da war ich als Junge, ein junger Mensch sehr verbunden.
Das heißt, du bist heute auch noch Astronomie begeistert und hast irgendwo ein Teleskop in deiner Wohnung stehen?
Ich habe tatsächlich ein Teleskop bei mir stehen, einen Reflektor hier bei mir um die Ecke, den ich viel zu wenig genutzt habe und auch nutze, aber es ist da. Das ging auch mal so weit, dass ich für mich versucht habe in der Astrofotografie, aber das ist ja mit der Lichtverschmutzung nicht so einfach. Aber von meinen Präferenzen und meinem Hobbys, beziehungsweise auch so ein bisschen der Leidenschaft, die liegt so ein bisschen in der Astronomie und der Physik, Astrophysik, so eine Sache, das interessiert mich schon sehr. Also Naturwissenschaften und auch diese Dinge.
Dann haben wir eine gemeinsame Leidenschaft. Ich bin mit Alpha Centauri ein bisschen groß geworden. Damals Harald Lesch.
Wunderbar.
Ja, und wunderbar. Ja. Ich habe auch ein Teleskop zu Hause, habe den Sternatlas und kann dann immer zu Hause ein bisschen damit prahlen, welches Sternbild man da oben sieht, wie weit die weg sind und diese ganzen Themen. Finde ich großartig. Damit teilen wir eine Leidenschaft. Zweite Einstiegsfrage. Was ist deine Lieblings-App auf deinem Handy?
Momentan ist das, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das die Ladesäulen-App, damit ich die Ladesäulen finde, wenn ich unterwegs bin. Und ansonsten tummel ich mich viel auf NTV, um mich kurz und prägnant zu informieren.
Und die letzte Einstiegsfrage, E-Auto oder lieber Verbrenner?
Ganz klar, E-Auto. Das liegt jetzt in der Natur der Sache bei der Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Aber auch noch dann eine kleine Anekdote. Ich bin von Hause aus ein Dieselfahrer gewesen, viele Jahre. Und habe da auch viele, viele Kilometer zurückgelegt. Ja. Insofern ist der Umstieg auf das Elektroauto war jetzt keine Herausforderung, aber das war ein Fragezeichen. Und ich persönlich kann heute sagen, das ist einfach ein hoher Komfort und ein Genuss. Ich fahre lieber E-Auto. Ja. Und habe, wenn ich unterwegs bin, treffe ich ganz viele Leute, ganz überwiegend, die, wenn sie einmal umgestiegen sind, auch gar nicht zurück wollen.
Das heißt, für dich ist auch Reichweitenbegrenzung, diese Themen spielen eigentlich keine Rolle.
Nein, also ich bewege mich mit den Elektrofahrzeugen, die uns jetzt hier zur Verfügung stehen, dann bewege ich mich zwischen Prag, Dresden, Berlin, Hamburg, München hin und her. Ja, also ganz regelmäßig. Und dieses Reichweitenthema ist natürlich da. Also irgendwann musst du tanken. Das, was aber da passiert oder mir passiert ist, und das berichten viele andere Fahrerinnen und Fahrer, dass man das eigene Fahrverhalten einfach darauf einstellt. Und ich muss sagen, das trägt eher zur Entspannung als zum Frust bei. Also es gibt ja auch Situationen, wo das ein bisschen unangenehm ist, wenn so eine Ladesäule gerade nicht funktioniert oder das gibt es auch, aber das habe ich an der Tankstelle auch. Und sag mal, ich bin zwischen 10 Minuten und 30 Minuten bin ich an so einer Säule und verbinde das dann entweder mit einer kurzen Pause oder kann noch Dinge erledigen. Das ist nicht so schwierig, wie man das erwartet oder ich erwartet habe, und mit einer Reichweite von 350 Kilometern kommt man dann schon auch ein Stück.
Jetzt bist du natürlich Fachmann für diese ganzen Themen und bist seit einem Jahr und 10 Monate bei Zeitstrom ungefähr. Woher nimmst du die Motivation für Zeitstrom? Also was ist so dein persönlicher Antrieb auch bei dem Thema?
Also das, was mich reizt, ist generell Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle zu entdecken, zu entwickeln und die umzusetzen. Und das ist ja hier der Fall. Jetzt kommt dazu, dass wir hier auch noch was Grünes, was Gutes tun. Also man kann das eine mit dem anderen verbinden und es ist ein Geschäftsmodell oder wir entwickeln hier in einem wachsenden Markt, der sich gerade irgendwie sortiert und etabliert. Es ist total spannend, was da passiert. Ein neues Geschäftsmodell, was wir umsetzen und aufbauen und die Möglichkeit, das mitzugestalten. ja, ist das, was mich da antreibt. Ich habe ein tolles Team um mich herum aufbauen dürfen und können. Und das macht natürlich doppelt so viel Spaß. Und wir bewegen uns, wie gesagt, in einer Phase, in einem Markt und in einem Thema, was ganz viel Perspektive hat, was jeden Tag irgendwo eine Lernkurve generiert, wo es auch mal hin und her geht, ja, weil die Dinge sich so schnell verändern. Aber das ist das Spannende an dem Thema. Die Tendenz und der Trend, glaube ich, sind aber gegeben. Ja. Also die Elektromobilität oder die Mobilität an sich, die neue Mobilitätskonzepte, sind am Kommen und werden sich auch durchsetzen und werden die Welt auch ein Stück weg für uns verändern.
Wie kam es denn überhaupt zur Idee von Zeitstrom?
Das ist auch ein spannendes Thema. Hinter uns stehen ja Shareholder, die aus der Immobilienbranche selber kommen. Das heißt, unser Angebot ist von der Immobilienbranche für die Immobilienbranche. Die Eigentümer haben selber oder der Eigentümer ein großes Immobilienportfolio. In diesem Sinne oder in diesem Maße sind sie ja mit dem Thema ESG-Mobilitätskonzept, Ladeinfrastruktur automatisch naturgemäß beschäftigt. Also sie mussten sich damit auseinandersetzen, dass ein Veränderungsbedarf, ein Transformationsdruck einfach da ist. Und damit haben sie angefangen, sich zu beschäftigen, gesagt, wir müssen irgendetwas tun. In diesem Moment, als sie anfingen, sich damit zu beschäftigen, gab es die ersten Angebote aus Skandinavien für Investitionen, institutionelle Investitionsangebote in Ladeinfrastruktur. Und dann haben sie gesagt, Moment, stopp. Wenn also der Reifegrad schon so weit ist, dass wir hier solche Angebote bekommen, also kapitalmarktreife Angebote, dann muss es doch ein Geschäftsfeld sein, wo man vielleicht auch selbst als Anleger aktiv sein kann. Und da kam dann die Idee, warum nicht die Handlungsnotwendigkeit, die sowieso für die eigene Immobilie besteht, verbinden mit der Idee, daraus vielleicht noch ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ja, also hinter uns steht ein großer Rentenfonds, wo Mitgliedsbeiträge angelegt werden für die späteren Rentner der Mitglieder. Das ist ein großes Versorgungswerk für Ärzte und Apotheker. Und die suchen natürlich nachhaltige und langfristige Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Und da sie selber in ihren Immobilien den Handlungsbedarf hatten, und da gesehen haben, dass der Markt ja attraktiv genug sein muss für solche Angebote, haben wir gesagt, okay, wir wollen das mal miteinander verbinden. Und das war die Gründungsidee. Ja, so ist das entstanden. Wurde eine GmbH, die Zeitstrom, gegründet und auf den Weg gebracht, quasi in die Welt gesetzt. Ich bin dann im Februar mittlerweile schon 2022 dazu gestoßen, erstmal noch als Berater, als freiberuflicher Freelancer, weil meine Profession ist an sich Geschäftsmodelle, wie gesagt, zu entwickeln und aufzubauen. Und ab Mai haben wir uns dann in die Gespräche dazu geführt, dass ich ab 1.8.2022 als CEO für die gesamte Zeitstromgruppe dann fest eingestiegen bin, weil mich das Thema so gefesselt hat und ich eben den Gestaltungsspielraum, der da drin steckt, einfach sehr schätze.
Bevor du gleich noch mal ein bisschen ausführen musst, was genau Zeitstrom ist, denn was
Ja.
bedeutet Ladeinfrastruktur und wie genau das Konzept funktioniert, musst du uns noch vorher erklären, für wen ist Zeitstrom überhaupt geeignet?
Also unser Angebot, das Zeitstromangebot, richtet sich an Immobilieneigentümer und Immobilienbesitzer beziehungsweise deren Mieter oder Pächter. Wir adressieren Wohnungsbaugesellschaften, große Immobilienfonds, Immobilienentwickler, Krankenhäuser beispielsweise, auch private Eigentümer, die ein Portfolio haben oder mehrere Immobilien vorhalten oder Quartiere haben. Wir haben Hotels bei uns, mit denen wir zusammenarbeiten und in Verhandlungen stehen. Also das ist eine ganz breite Palette. Wir adressieren ganz bewusst nicht dich jetzt als Privatkunden, sondern wir kommen quasi über deinen Eigentümer oder über den Vermieter, der ein Interesse daran hat, Ladeinfrastruktur, ESG-konformes Energiemanagement in seinen Immobilienbeständen zu etablieren und einzuführen und zu implementieren. Das ist sozusagen unser Angebot. Und richten uns ja zum einen nach der Nutzungsart der Immobilien. Das heißt, ist es ein Einkaufszentrum, ist es ein Fachmarkt, ein Baumarkt beispielsweise, oder ist es ein Hotelbetrieb, ist es eine Wohnungsbaugesellschaft, wo überwiegend privates Wohnen stattfindet, ist es ein gemischter Standort, wo Bürostandorte da sind, wo es gewerbliche Standorte gibt, ist es ein Unternehmen. Das sind ja ganz verschiedene Nutzungsarten, die mit der Immobilie und den Nutzern selber zusammenhängen. Wir von unserer Seite untersuchen ja in Kombination mit dieser Situation an der Immobilie das zukünftige Ladeverhalten, den Ladebedarf und, wie wir sagen, dann Nutzungsszenario eines Ladekunden oder einer Ladekundin. Das heißt, welcher Bedarf besteht dort an dieser Stelle? Wie ist die Frequenz? Welcher Ladebedarf ist da? Wie verteilt sich das auch über die Tages- oder vielleicht auch Nachtzeiten? Wie lange bleibt man dort stehen? Wie schnell will man laden? Welcher Kunde kommt dahin? Sind das eher Mitarbeiter? Sind das Gäste? Sind das Menschen, die hier einkaufen gehen? Damit beschäftigen wir uns. Und das ist quasi so eine Matrix, die wir übereinander legen. Das heißt also, wir haben ein ganz klares Angebot. Unser Lösungsbaukasten richtet sich ganz klar an die Immobilienwirtschaft in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und indirekt bedienen wir damit den Privatkunden, weil es der letztendlich ist, der an die Ladesäule fährt und den Strom tankt.
Was genau macht ihr an der Immobilie? Also stellt ihr Wallboxen auf, stellt ihr Ladesäulen auf oder kümmert ihr euch auch um das Ganze, was dahinter liegt, mit dem Stromanbieter zu verhandeln und etc. etc.?
Also wir sind im Kern sind wir ein Investor mit einem Komplettangebot für das Thema Ladeinfrastruktur in Kombination jetzt im Start mit der PV-Anlage. Das heißt, wir suchen uns ein Dach und einen attraktiven Standort. Und dann ist es so, dass wir ausgehend von diesen Standortkriterien diesen Standort untersuchen. Wir analysieren den nach dem Ladebedarf beziehungsweise auch der Möglichkeit, zum Beispiel Grünstrom über die PV-Anlage zu produzieren. Und nach dieser Analyse gibt es dann von unserer Seite ein technisches Konzept. Also wie kann man das auslegen? Wie kann es aufgebaut werden? Auf Basis dieses technischen Konzeptes erstellen wir dann eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sagt uns, wie wir die technische Umsetzung optimieren können, sodass wir dann ein Investitionsangebot machen. Das heißt, wir von unserer Seite planen, installieren und betreiben dann den Standort. Wir würden also aufgrund dieses Investitionsangebotes, Vorschlages und des technischen Umsetzungskonzeptes dann am Standort PV-Anlage, Ladeinfrastruktur aufbauen, installieren, in Betrieb nehmen und sind dann auch für den Betrieb verantwortlich. Das heißt, wir kümmern uns um die Abrechnung, wir kümmern uns um die Wartung, wir kümmern uns auch darum, wenn es also Probleme mit der Ladeinfrastruktur oder PV-Anlage gibt, das heißt das Maintenance oder den Helptest, wenn da ein Ladekunde oder Ladekundin davor steht und gerade ein Problem hat. Das gesamte Paket der Wertschöpfungskette liegt bei uns und wir bringen das Kapital mit. Das heißt, wir haben einen Investitionsvorbehalt, wir untersuchen und optimieren das so, dass wir dann als Investor auftreten und Eigentümer dieser ganzen Infrastruktur werden, auf den Grundstücken und an den Grundstücken unserer Kunden. Ja, und das ist dann quasi das komplette Sortiment.
Ja.
Und der Kunde oder unser Standortpartner, so nennen wir den, unterschreibt mit uns dann einen Gestattungsvertrag und erlaubt uns sozusagen, dass wir unser Geschäftsmodell auf seinem Grund und Boden etablieren können. Dafür investieren wir und er hat keine Investitionsausgaben.
Kann man das pauschalisieren, wie hoch die Auslastung sein muss, damit sich das lohnt bei euch?
Also eine Auslastung, so lässt sich schlecht ableiten, aber wir haben Jahreswerte, die wir zugrunde legen, wo wir sagen, ab da wird es für uns interessant. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Leistungsklassen und unterschiedliche Ladeszenarien, den DC und den AC-Bereich. Und im DC-Bereich zum Beispiel ist es so, dass wir sagen, also ab 15.000 Kilowattstunden pro Jahr bis 20.000 wird es für uns dann interessant, wird das auch rechenbar. Von unserer Seite steht ja immer das Thema, dass wir das Investitions- und Betriebsrisiko auf unserer Seite haben.
Ja.
Ja, deswegen müssen wir uns das anschauen. Wie wird es ausgestaltet und wie wird es eben ausgelastet? Ja.
Kann man sagen, wie viel Wohn- und Geschäftseinheiten ihr mindestens braucht, damit ihr euch den Standort anschaut?
Dafür gibt es eigentlich gar keine Größe, weil wir uns nicht nach den Wohn- und Geschäftseinheiten an sich richten, sondern nach eher der Anzahl der Parkplätze. Das heißt, wir suchen große Parkplätze, Parkplatzeinheiten, die natürlich ein Umfeld haben, wenn wir uns das Umfeld angucken. Deswegen ist die Frage, wie viele Einheiten, Wohneinheiten, die kann ich gar nicht so klar beantworten. Wir gucken uns das an, immer im Gesamtzusammenhang. Sag mal, wenn der Parkplatz 10 oder 20 Parkplätze hat, dann fangen wir an, so das anzuschauen. Das kommt immer darauf an, haben wir einen Kontext oder eine Möglichkeit, öffentliches Laden anzubieten oder bleibt es dann bei dem nicht öffentlichen Laden? Das kommt ganz darauf an.
Wie lange braucht ihr von sich einen Standort anzuschauen, bis die Ladesäule steht?
Also wir sind momentan im Schnitt bei circa 6 Monaten.
Okay.
Ja, da gibt's auch Ausreise nach hinten. Das kommt sehr darauf an, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wie wir mit dem Netzanschluss klarkommen. Wir hatten auch schon Projekte, da ging das innerhalb von 2 Monaten. Aber so Schnitt von 6 Monaten ist üblich und momentan auch das Maß der Dinge. Wir versuchen in Zukunft schneller zu sein, aber momentan sind es so 6 Monate.
Was ist der größte Flaschenhals bei dem ganzen Prozess?
Oder gibt es einige Punkte? Also zum einen, wenn wir in den Gesprächen mit unseren Kunden kommen, ist es ja so, dass wir für unsere Investition auch eine gewisse Sicherheit, auch zeitliche Sicherheit brauchen. Das heißt, wir reden über einen sogenannten Gestattungsvertrag, wo uns der Standortpartner oder Eigentümer das Geschäftsmodell quasi an dem Standort erlaubt. Da reden wir über Stattungsverträge bei Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren, einfach um Sicherheit auch für die Investition zu haben. Ähnlich wie so eine Standalone-PV-Anlage, da kennen das vielleicht viele Immobilieneigentümer oder Nutzer, dort ist es sehr ähnlich. Und an dieser Stelle haben wir da ein recht komplexes Vertragswerk. Also das ist ein Vertrag, wo wir schon eine Weile drüber sprechen müssen auch, weil der Eigentümer uns ja doch sehr langfristig als Partner bindet und wir suchen auch langfristige Partnerschaften. Und da sind einige Dinge zu regeln. Das ist einmal ein Thema, wo wir dann schon einige Zeit brauchen. Wir kommen relativ schnell zum Angebot und zur Attraktivität. Dann kommt das Thema der Vertragsbesprechung. Wir scheitern nicht an den Verträgen, aber das ist doch ein Thema, was relativ neu ist und was auch seine Zeit braucht. Ein anderes Thema ist ganz profan die Verfügbarkeit von bestimmten technischen Komponenten, also zum Beispiel ein Transformator, wenn er gebraucht wird. Also wie sieht die Lieferfähigkeit aus? Oder auch Ladesäule, wenn es bestimmte Ladesäulen braucht. Der Markt ist ja groß, aber wir verbauen da ja bestimmte Leistungsklassen, gerade im öffentlichen Bereich, dass die verfügbar sind, ist zum Beispiel ein Thema. Oder auch ein Netzanschluss, wenn wir einen Ausbau im Netzanschluss brauchen, einen eigenen Netzanschluss machen wir in der Regel. Und wir müssen da über den Versorger an den Netzbetreiber ran. Wie schnell geht denn der Netzausbau? Wie schnell geht diese Beantragung? Ja, und in Teilen ist es auch so, wenn wir mit großen Standortpartnern zusammen, also großen Organisationen, dann sind auch die internen, auch im kommunalen Bereich, die internen Entscheidungsprozesse auch ein Faktor, der Zeit kostet. Das ist so.
Wenn ich jetzt Eigentümer bin und Lust auf das Ganze habe, was muss ich da tun? Außer das Vertragswerk, danach, sagen wir mal, Vertrag ist erledigt, legt
Ja.
los, muss ich noch irgendwas, muss ich irgendwas tun?
Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Wir gehen, wie gesagt, die Partnerschaft so ein, dass wir versuchen, von der Planung über die Umsetzung bis zum Betrieb das alles vom Tisch unseres Standortpartners zu nehmen, damit er sich mit diesem Thema, was nicht sein Kerngeschäft ist, ja nicht mehr beschäftigen muss. Ja. Wir sind dann miteinander verbunden über den Vertrag, wir sind einander verbunden über den Austausch von Informationen. Aber im operativen Doing hat der Standortpartner nichts zu tun. Und an uns heranzutreten ist relativ einfach, entweder über die Homepage oder über unsere Akquise-Mitarbeiter. Und dann geht das relativ schnell, weil wir da die Adressen brauchen. Dann können wir uns das relativ zügig auch angucken, uns eine erste Meinung bilden. Dann tauschen wir uns aus zum Gestattungsvertrag, den Grundsatz nach. Also wenn die Bereitschaft dann da ist und der gezeichnet ist, geht das relativ zügig alles.
Das heißt auch, ihr würdet den Vertrag mit dem Stromversorger auch machen. Ihr habt, du hast gesagt, eine
Genau, wir bringen,
PV-Anlage, aber.
genau. In der Regel ist es so, dass wir den Strom mit dem Versorger auch machen. Gibt aber auch andere Konstellationen, gibt also auch Standortpartner, die zum Beispiel eine eigene Energietochter haben. Und da ist gewünscht, dass wir den Strom da beziehen. Oder wir beziehen den selber von der PV-Anlage für unsere Ladeinfrastruktur. Wenn wir die selber Investor sind und die betreiben, dann ist das naheliegend. Gibt aber auch Konstellationen, wo die PV-Anlage schon da ist. Oder auch der Grundstückseigentümer sagt, ich habe da noch Überstrom, hättet ihr Interesse, dann kaufen wir den da. Ja,
Okay.
da sind wir flexibel, da gibt es in unserem Lösungsbaukasten Optionen. Grundsätzlich ist es so, dass wir einen Stromvertrag mitbringen.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr auch eine PV-Anlage auf dem Dach einrichtet. Nehmt ihr bauliche Veränderungen am Objekt vor? Und wenn ja, wie läuft das ab? Wer zahlt das Ganze am Ende?
Ja, also nur die notwendig sind, um die Installation aufzubauen. Also bei einer PV-Anlage ist es ja meistens aufgestellt und nicht mehr fest verbunden mit dem Gebäude, sodass da eigentlich auf dem Dach relativ überschaubare Dinge passieren, zumindest im Flachdachbereich. Und dann geht es um die Anschlüsse im Haus an die energiewirtschaftlichen Anlagen, insbesondere Netzanschluss und Hausversorgung. Wenn wir Ladeinfrastruktur installieren, ist es ein sehr großer Unterschied, ob wir das im Außenbereich tun. Ja, da müssen Gräben gezogen werden, da müssen Leitungen gelegt werden, ob da ein Verteilerkasten installiert werden muss oder ein Trafo installiert werden muss oder ob wir ins Gebäude eingehen. Wenn wir ins Gebäude reingehen müssen oder gehen zum Beispiel in eine Tiefgarage, sind die Eingriffe ein bisschen massiver, aber im Grunde geht es nur darum, dass wir sicheres Fundament für Ladeinfrastruktur brauchen. Im Außenbereich ist das ein Loch und ein Fundament, dann kommt die Ladesäule obendrauf. In einer Tiefgarage kommt die in der Regel an die Wand. Also das sind die baulichen Maßnahmen, der Impact relativ überschaubar. Aber die Leitungen müssen natürlich durch die Kabelschächte und durch die Wände. Je nach Konstellation übernehmen wir auch diese Gestehungskosten. Also entweder ist diese Vorbereitung schon installiert, da kommen wir sehr häufig dazu, was gerade bei den neuen Quartieren und Immobilien diese Vorinstallationen schon gegeben sind, dann nehmen wir die. Wir haben aber auch das Angebot, dass wir diese Installationsleistungen mit übernehmen als Investor.
Jetzt hast du gerade auch erwähnt, dass es sehr langlaufende Verträge sind, 15 bis 20 Jahre. Gab es schon mal den Fall, dass jemand halt sagt, ich verkaufe mein Objekt, geht denn der Vertrag automatisch über auf den neuen Eigentümer oder wie ist da das Konstrukt?
Also wir haben noch keinen Fall, wo wir einen Verkaufsfall hatten, aber diese Verträge sehen vor, dass dann mit dem Grundstücksverkauf diese Verträge auch übergehen. Das brauchen wir für unseren Investitionsschutz, weil wir sind ja an die Immobilie gebunden oder an den Standort und möchten dann, wenn ein Eigentümerwechsel stattfindet, dass dann wir an diesem Standort auch weiter unser Geschäft betreiben können und wir unsere Amortisation auf die Investition bekommen und natürlich unseren Eigentümern ihre Rendite auch sicherstellen können. Ja. Der Gestattungsvertrag lässt Aufhebungs- oder hat Aufhebungsmöglichkeiten, Kündigungsmöglichkeiten. Da haben wir dann Investitionsschutz drin, sodass wir dann unseren Restwert für die Investition auch erstattet bekommen. Mhm. Ja, das ist nicht so, dass es dann gar keine Möglichkeit gibt, diesen Vertrag da aufzulösen. Aber grundsätzlich sind wir an einer langfristigen Partnerschaft an dem Standort interessiert und die Verträge sehen vor, dass dann der Gestattungsvertrag mit dem Eigentümer wechselt und übergeht.
Jetzt hast du auch gesagt, ihr übernehmt die Wartung über die ganze Laufzeit hinweg.
Genau.
Gibt es während der Laufzeit irgendwelche Servicekosten für mich als Eigentümer oder fallen da irgendwelche Themen an?
Ja, also wir arbeiten mit Service-Fees oder Service-Entgelten für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur und die kommt jetzt darauf an, wie komplex auch die Installationen und die Gegebenheiten vor Ort sind. Die liegen zwischen, nach unseren Erfahrungen momentan zwischen 35 und so maximal 80 Euro. Alles, was darüber hinausgeht, macht dann meistens wirtschaftlich keinen Sinn. Also dafür, dass wir eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen, ist sichergestellt, dass wir ein Interesse haben an einer sinnvollen, auch ökonomischen Lösung. Und da wir das ja dann auch offenlegen, was wir hier machen, ist da sichergestellt, dass wir also bestimmte Grenzen auch nicht überschreiten. Wenn wir aus dem Ladestrom, den wir an der Ladesäule verkaufen, unseren Reinvest sicherstellen können und unsere Renditeanforderungen, dann kann es passieren, dass die Service-Fee im besten Falle bis auf null sinkt. Ja, also wir würden dann quasi bei einem Erfolg, würden wir das dann weitergeben und diese Kosten sukzessive reduzieren. Im Ideal ist es so, dass es keine Investitionskosten entstehen und auch keinerlei Betriebskosten.
Jetzt steckt die Immobilienbranche nicht gerade in einer euphorischen Marktphase, ich nenne es mal so. Ja. Und auch auf der MIPIM wurde durchaus diskutiert, auch über ESG. Ne? Welchen Stellenwert hat das noch? Ja. Viele Institutionelle haben vielleicht gerade andere Sorgen, als über ESG nachzudenken. Ja. Wie erlebst du dein Thema gerade, wenn du mit Immobilieneigentümern sprichst?
Genauso wie du das auch beschreibst und sehr wahrscheinlich auch bei der MIPIM erlebt hast. Das Thema ist ja schon etwas älter und am Anfang war es ja ein Punkt, der zusätzlichen Aufwand für den Immobilieneigentümer oder die Bestandshalter oder Immobilienentwickler bedeutete. Dann gab es eine Phase, wo man angefangen hat, zumindest nach unserer Wahrnehmung, sich damit auch sehr positiv zu beschäftigen, zu sagen, das kann ja eigentlich auch eine wertsteigernde, werterhaltende Funktion haben, beziehungsweise hat es einen Image-Effekt. Also es wird auf den Cash einzahlen, die Cashflows der Immobilie, aber es hat auch einen Effekt für die Attraktivität der Immobilie. So, und dann kam das, was wir jetzt gerade erleben, die Refinanzierungsthematik, die Baupreise und. Und dann hat das natürlich eine etwas andere Bedeutung bekommen. Also momentan ist es so, dass wir erleben, dass das Thema nach wie vor latent einfach da ist, in der Priorität ein Stück verloren hat. Ja, es ist einfach da, aber es gibt bei vielen die Situation, dass sie in der Priorität momentan auch andere Dinge haben, um die sie sich kümmern müssen und wollen. Aber es ist nicht weg. Ja, insofern ist das meiner Einschätzung ein temporäres Thema, beziehungsweise viele beschäftigen sich ganz bewusst und trotzdem sehr strategisch mit dem Thema und sagen, ja, wir dürfen das aber nicht aus den Augen verlieren und wollen das auch nicht. Ja. Und deswegen treiben die das trotzdem voran. Aber es hat an seiner Omnipräsenz und seiner Aktualität ein wenig verloren und es wird auch, so erlebe ich das, kritischer hinterfragt. Ja. Aber nicht so, dass das aus meiner Sicht ganz die Bedeutung verlieren wird. Ist die Frage, wie es in der Priorität einzuordnen ist und wie gesagt, welche Rolle das auch in der Zukunft spielt. Die Institute und die Investoren, die da hinten dran stehen, haben da, glaube ich, schon eine Vorstellung, wo sich das hinentwickeln soll. Das ist zumindest mein Eindruck.
Meine Abschlussfrage, lieber Tom, die ich immer stelle: Was wünschst du dir von Immobilienbranche und Politik?
Planungssicherheit, insbesondere von der Politik. Ja, das wird also, wir uns auf die Dinge auch einstellen können und die dann eine eine für uns langfristige Perspektive haben und ja von unseren Kunden schnelle Entscheidungen, sodass wir schnell zusammenkommen können oder auch schnell entscheiden können, ob wir zusammenkommen, damit wir die Aufgabe, die vor uns steht, die Ladeinfrastruktur zumindest in Deutschland in die Welt zu bringen, einfach noch schneller gerecht werden können. Viel mehr Wünsche habe ich gar nicht, weil der Rest ergibt sich, glaube ich, dann auf dem Weg von ganz allein. Optimismus, dass wir die Dinge hier bewältigen. Das vielleicht auch ein bisschen an unsere deutsche Mentalität gesprochen, weil ich glaube, wir haben sehr viele kluge Köpfe und sehr viele gute Ideen. Aus meiner Sicht könnte man ja aus dem Made in Germany, was ja eigentlich wo ganz anders herkommt, vielleicht auch hier aus dieser Green Tech, gerade aus den Mobilitätskonzepten, auch wieder ein Exportschlager machen mit dem Beweis, dass man ein so hochentwickeltes Industrieland mit so einem guten Mittelstand in so eine elektrische Zukunft führen kann. Ja? Mit Sinn und Verstand. Ja? Also nicht mit dem Blecheisen und übers Knie. Aber das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns, für die Kinder und auch für das Land.
Vielen Dank, Tom Sauer, für dieses Gespräch und den Einblick in deine Welt und vor allem, wie diese mit der Immobilienbranche verknüpfbar ist. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unseren aktuellen News im Fokusveranstaltungen unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Bis zum nächsten Mal.